direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zum zweiten Vers des zweiten Kapitel der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und ich bin wie immer nicht alleine, sondern hier in Gesellschaft meiner wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
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 Wir führen das fort, womit wir letzte Woche angefangen haben. Wir haben letzte Woche angefangen, über Verschwörungstheorien zu sprechen. Und wir wollen heute ein bisschen weiter reingehen in das Thema, indem wir uns angucken wollen, okay, wie entsteht denn überhaupt eine Verschwörungstheorie? Wovon ist das abhängig, dass ich aus einem Pool von Informationen, dem wir ja tagtäglich ausgesetzt sind. Ich meine, wir haben die Massenmedien, wir haben Bücher, wir haben eventuell persönliche Erfahrung über Ereignisse. Und irgendwie konstruieren wir jetzt aus diesem Pool an Informationen eine Geschichte über ein Ereignis. Und wir wollen uns angucken, was man da beachten muss. Und ich habe jetzt schon die beiden Stichwörter gesagt, nämlich Narrativ und Konstruktion. Warum sind diese beiden Stichwörter wichtig?
Also wir haben ja letztes Mal lange darüber geredet, dass im Prinzip viele Verschwörungstheorien einfach in Anführungszeichen gute Geschichten sind. Und mit gute Geschichten, das ist auch was Wichtiges, meinen wir jetzt erstmal, wie die ankommt, wie die gefällt und so weiter. Das heißt nicht, ob es gut ist im Sinne von, ob sie richtig ist oder ob sie was Positives ist, sondern gut einfach nur, dass sie sozusagen gut ins Ohr geht oder in den Kopf geht. Und weil wir eben gesagt haben, das geht hier ganz, ganz viel um Geschichten und Narration, um Narrative, ist es im Prinzip auch logisch, die Leute Geschichten erzählen zu lassen. Das große Problem war aber, als wir angefangen haben mit dieser Forschung vor knapp 10 Jahren und vor 7 Jahren sind dann eigentlich die entscheidenden Publikationen gemacht worden, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir die Leute einfach so erzählen lassen, dann haben wir halt keine Kontrolle mehr darüber. Das heißt, wenn wir Personen zum Beispiel aus bestimmten Informationen immer wieder etwas generieren lassen, dann haben die im Prinzip jede Art von Freiheitsgraden. Und wir haben keine Kontrolle mehr und deswegen haben wir ihnen Satzbausteine, Anteile sozusagen einer Geschichte zur Verfügung gestellt, aus denen sie dann tatsächlich eine Geschichte konstruieren sollten. Und das haben wir dann 2013 in einem wichtigen Artikel narrative Konstruktion genannt, weil wir eben gesagt haben, wir brauchen eine eigene Methodik, um Verschwörungstheorien tatsächlich, wir nennen das ökologisch valide zu testen. Ökologisch valide bedeutet eigentlich eine Validität, eine Gültigkeit herzustellen, die der Wirklichkeit entspricht. Also so, wie sie eben normalerweise auch auftaucht. Das heißt nicht einfach Fragebögen zu generieren und zu fragen, bist du zum Beispiel einer Verschwörungstheorie anhängig, sondern einfach tatsächlich die Struktur und auch den Inhalt, das, was eine Geschichte beinhaltet, die Personen konstruieren, tatsächlich dann analysieren. Und das ist eigentlich eine Idee gewesen von Marius Raab, der ja mit uns hier sitzt. Und deswegen würde ich Ihnen gerne das auch authentisch selber mal im Detail beschreiben lassen, wie sowas funktioniert.
Ja, also wenn wir jetzt sowas wie dann am 11. September haben, dann fliegen halt ganz viele Informationen und Informationsbruchstücke durch die Medien, durchs Internet, werden weitererzählt. Und wie Klaus jetzt schon gesagt hat, wenn wir die Leute einfach zu dem Thema interviewen, dann, wenn wir 20 Leute interviewen, haben wir am Schluss 20 Interviews, die wir irgendwie nicht übereinander kriegen, weil da sehr, sehr individuelle Geschichten einfach dabei rauskommen. Wenn wir den Leuten aber einfach einen Fragebogen geben mit Fragen, glaubst du, dass Al-Qaida die Flugzeuge in die Twin Towers gelenkt hat, dann haben wir am Schluss 20 gleiche Geschichten und diese individuelle Varianz, diese Vielfalt geht verloren. Und da habe ich eben versucht, einen Mittelweg zu finden, dass ich aus diesen Informationsbruchstücken, die im Internet herumfliegen, haben wir uns hingesetzt und ganz viel gelesen. Wir haben den offiziellen Report zur 9/11 uns hergenommen und geschaut, was ist denn die Sichtweise der Regierung, wie das Ganze zustande kam. Wir waren auf ein paar obskuren Internetseiten und so haben wir dann ganz viele Aussagen zum 11. September darüber, wer das war, wer was davon hatte, wie die Öffentlichkeit damit umgegangen ist, wie die Medien damit umgegangen sind. Und aus diesen vielfältigen Ansichten und Informationsfragmenten haben wir dann so einen bunten Strauß zusammengestellt. Und aus dem konnten sich die Leute dann bedienen und daraus ihre Geschichten legen mit der Frage, was ist für dich die plausibelste Erklärung, wie 9/11 sich zugetragen hat. Und so hatten wir einerseits Kontrolle über das Material, aber mit, man könnte, wenn man das jetzt mathematisch berechnet, wir hatten, glaube ich, paar 50 solcher Kärtchen, ne, da hätten wir mehr Möglichkeiten, Geschichten zu legen, als das Universum Elementarteilchen hat. Das heißt, man hat eine ungeheure Vielfalt, aber trotzdem kontrolliert auf diese paar Fragmente. Und mit dieser Mischung aus Vielfalt und doch Kontrolle über das Material konnten die Leute dann ihre Sicht zum 11. September legen als Geschichte und daraus konnten wir dann wiederum Schlüsse ziehen, was die Menschen eben vermuten, wie sich der 11. September zugetragen hat und was da dahinter steckt.
Also was im Grunde genommen gemacht wurde, was jetzt Marius und Klaus beschrieben haben, ist einfach diese Informationen auf Karten zu schreiben und das hat Marius halt auch gerade legen gesagt, also diese Karten wurden dann vorgelegt und die Leute konnten sich das wirklich raussuchen aus diesen Stapeln. Und dann habt ihr euch, was habt ihr euch angeguckt danach? Was habt ihr gemessen sozusagen?
Also wir haben die Karten jetzt nicht einfach nur so nach Lust und Laune ausgewählt, sondern schon vorher nach gewissen Kriterien zusammengestellt. Es war immer ein, wenn wir jetzt zum Beispiel die Frage, wer steckt dahinter, dann hatten wir einmal die offizielle Sichtweise, wo eben Information, dass Al-Qaida diese Anschläge geplant hat. Wir hatten dann auch eine, wir haben es jetzt mal leicht verschwörerische, salopp formuliert genannt, dass es zwar Al-Qaida war, dass aber die amerikanische Regierung vorher davon wusste, es aber nicht verhindert hat. Also dieses in der Fachbegriff wäre jetzt dafür let it happen on purpose. Man hat es gewusst und nicht verhindert. Das wird ja auch manchmal bei Pearl Harbor unterstellt, dass die Amis das gewusst hätten, aber eben geschehen haben lassen, um den Kriegsgrund zu haben. Und die verschärfte Version wäre dann make it happen on purpose, dass man sagt, die amerikanische Regierung hat selbst diese Anschläge geplant, in Auftrag gegeben, durchgeführt. Und durch diese Abstufung, die sich durch alles gezogen hat, ob es jetzt Urheber war, ob es wer profitiert war, ob es die Rolle der Medien war, konnten wir dann eben sehen, wie viel verschwörerische Information ist in einer Geschichte, die jemand gelegt hat. Das heißt, durch diese Standardisierung im Vorfeld konnten wir eben sehen, wie viel Verschwörung steckt dann eben drinnen.
Das ist das Schöne, man simuliert sozusagen ein bisschen eben den Alltag an Informationssuche. Also nimm dir einfach mal das Beispiel, du gehst auf eine Internetseite und die ist eben sehr, sehr gut recherchiert. Also ein Standardmedium, was weiß ich, Washington Post oder vielleicht die Süddeutsche Zeitung, irgendwelche Flaggschiffe des Journalismus, des Qualitätsjournalismus. Und da werden wahrscheinlich sehr, sehr wenige Fakten drin sein, die nicht sehr gut getestet worden sind. Natürlich sind da auch manche Dinge vielleicht Behauptungen oder manche Sachen sind nicht so gut tatsächlich erklärbar. Aber es ist relativ kanonisch. Dann gehst du aber vielleicht noch auf Seiten, die durchaus ein bisschen verschwörerischer sind oder welche, die tatsächlich sich das besonders stark zu eigen machen. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht sind das tatsächlich steile Thesen, aber trotzdem intelligente und konstruktive Ideen, aber sehr, sehr verschwörerisch. Oder vielleicht sind es auch destruktive, verschwörerische Ideen. Aber je nachdem, wo du jetzt sozusagen die Informationen her hast oder je nachdem, welche Informationen dir eingespielt werden, so können wir es ja auch denken, dass es also tatsächlich vielleicht gewisse Filtermechanismen sind, über die wir bestimmt heute auch noch sprechen können, hast du eben immer ein Set von Informationen oder in dem Fall ein Set von Kärtchen, von Informationsbruchstücken.
Ja, und da müssen wir aber, glaube ich, nochmal in die Verlegenheit kommen, nochmal auf dieses Definitorische zurückzukommen, denn Verschwörungstheorien oder vielleicht sogar eher Verschwörungserzählungen waren ja alle Versionen, weil alle gingen ja von einer Verschwörung aus, nämlich von der, selbst in der moderaten offiziellen Version gab es ja Verschwörer, nämlich Al-Qaida, die dann eine feindliche Absicht gegenüber den USA hatten. Aber wodurch es sich unterschieden hat, ist eher die Krassheit, habt ihr es, glaube ich, genannt. Ihr habt blatant geschrieben, was Google übersetzt damit krass übersetzt. Also die...
Genau. Also, wobei, was du jetzt gemeint hast, dass auch die offizielle Version eine Verschwörung ja ist oder war, das ist auch was in der Literatur nicht immer so gesehen wurde, wo dann auch wieder die Philosophen gesagt hatten, ja Moment, auch die offizielle Version ist doch eine Verschwörungstheorie, was andere wieder gar nicht so gerne hören wollten, weil das war die offizielle Version. Und damit nach Definition mancher Autoren kann es ja keine Verschwörungstheorie sein, weil es wäre ja die Wahrheit. Und da merkt man dann, wie ein das einholt, dass eben gerade jetzt in komplexeren Gesellschaften, auch in Demokratien, auch viele offizielle oder gewollte Begebenheiten im Geheimen verabredet werden. Es muss ja nichts Schlimmes oder Böses sein. Ich meine, jeder Stadtrat hat eine nicht öffentliche Sitzung. Das heißt, da merken wir, wie wir mit dieser reinen Definition, wie sie manchmal propagiert wird, so ein bisschen unsere Grenzen kommen. Wenn wir sagen, Wahrheit, Richtigkeit, weil wir das als Kriterium nehmen, das holt uns ein, das beißt uns, wie jetzt eben mit diesem Beispiel 11. September, ja, die offizielle Version ist auch eine Verschwörungstheorie. Und uns ging es dann eben aber wirklich darum, eher Abweichung vom, manche Autoren nennen das heterodoxes Wissen, ne, dass man sagt, das ist jetzt nicht orthodox im Sinne von Kanon, von allgemein anerkannt, sondern heterodox, also das ist jetzt so wie so Außenseiterwissen, Fringe Knowledge könnte man auch sagen. Also wie weit sind die Leute weg von der kanonischen Erzählung des 11. September, aber eigentlich wäre auch die kanonische eine Verschwörungstheorie, weil es ist eine Annahme über die geheime Absprache zu einem schädlichen Zweck, hier eben Attentat auf die Twin Towers, auf das Pentagon und wo die vierte Maschine hin sollte, ist ja auch Gegenstand von Spekulationen.
Und ihr habt jetzt dann zwei Gruppen gebildet und der einen Gruppe habt ihr nur die Karten gegeben, auf denen die offizielle Version stand und Versionen des, sage ich mal, aus Ermangelung eines besseren Begriffs, die milden Verschwörungstheorien, ja, in Anführungszeichen. Und der anderen Gruppe habt ihr zusätzlich außerdem noch diese krassen Theorien gegeben. Vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen oder ihr ein Beispiel. Was stand denn in diesen krassen Sachen drin zum Beispiel?
Also
außer, dass es ein Inside-Job war.
Also das Krasse war eben zum Beispiel, dass es ein Inside-Job war, dass die amerikanische Regierung das selbst, also das waren alles diese MIHOP-Karten, dass es wirklich gelenkt war von innen, von der Regierung, die eigentlich die Leute beschützen sollte, dass die hier dieses Attentat zum Beispiel um einen Vorwand für, um in den Krieg zu ziehen, zu haben.
Genau, das war so diese, ganz kurz, MIHOP, also das ist tatsächlich dieses Make It Happen, also was Marius vorhin als Make It Happen bezeichnet hat. Das hattest du vorhin, glaube ich, nicht als Abkürzung eingeführt.
Ja, stimmt. Genau, dieses MIHOP, Make It Happen on Purpose, das waren die krassen, sozusagen.
Ich meine, darum drehen sich ja auch die 11. September Verschwörungstheorien, weil dass man einfach sagt, ja, der Urheber ist einfach jemand anderes und basierend auf dieser Prämisse bauen sich ja dann verschiedene Narrative auf, dass man sagt, okay, der nächste Schritt ist, dass es dann dass die Flugzeuge nicht alleine ausgereicht haben, sondern dass dann gesprengt wurde. Aber der grundlegende Unterschied ist ja, wer ist dafür verantwortlich? Das wird ja dann versucht, irgendwie zu ergründen in vielen Theorien. Und jetzt ist was Spannendes passiert. Diese beiden Gruppen hatten unterschiedliche Informationen von unterschiedlicher Krassheit, sag ich mal. Und sie sind alle zu einer plausiblen Geschichte gekommen in ihren Augen. Es gab keinen Unterschied in der selbst eingeschätzten Plausibilität, aber es gab einen Unterschied darin, welche Informationen verwendet wurden in ihrer Geschichte.
Genau, denn wenn diese krassen Informationen, diese MIHOP dabei waren, dann hat sich eben gezeigt, dass die Leute wirklich ganz massiv weniger offizielle oder eben kanonische Informationen in ihre Geschichten integriert haben. Also es war nicht nur signifikant, es war auch ein sehr starker Effekt. Und was sich aber eben auch gezeigt hat, wie du gesagt hast, die Leute haben keinen Unterschied in der selbst eingeschätzten Plausibilität ihrer Geschichte gemacht. Das heißt, die eine Gruppe hatte genauso plausible Geschichten wie die andere. Und es ist bemerkenswert, denn es ging immerhin um den 11. September. Und wie Klaus gesagt hat, das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Das heißt, die Leute, die da mitgemacht haben als Versuchspersonen, waren auch Menschen, die haben den noch bewusst miterlebt. Heute ist es so, ne, wenn ich manchmal in der Vorlesung stehe und auch über dieses Beispiel und dann gucke ich in so große Augen und dann wird mir klar, die Leute, die waren dann noch gar nicht geboren teilweise.
Ne, also es war 10 Jahre her, als die Studie gemacht wurde. Jetzt ist genau. Es 20 Jahre her.
Jetzt, also, genau. Ja. Ne, also vor 10 Jahren, wie wir die Studie gemacht haben, haben die Leute, die da mitgemacht haben, die konnten sich noch an den 11. September erinnern. Das heißt, die haben das selbst miterlebt, die haben da über Jahre Informationen dazu gesammelt, immer wieder was gehört. Eigentlich hätte das doch eine Geschichte sein müssen oder eine interne Repräsentation, die, sollte man meinen, ziemlich gefestigt sein müsste. Ja, das war jetzt nichts, wo sie sich ad hoc Gedanken machen mussten. Das war nichts, was sie nur irgendwie mal gehört haben. Das war ein Ereignis, was ihnen wahrscheinlich sehr stark auch visuell und aus eigenen Erinnerungen im Gedächtnis hätte sein müssen. Und trotzdem hat die verfügbare Information so einen Unterschied gemacht, was sie dann in diesem Moment als plausibles Geschehen für sich selbst entworfen haben. Das ist ein Phänomen, was wir in der Psychologie auch bei Augenzeugenberichten in einem anderen Kontext eben auch merken, dass das, was bei uns im Kopf ist, ist gar nicht so fest. Das wird geprägt durch die Umwelt und es ist bekannt zum Beispiel bei Augenzeugenberichten. Es ist auch in anderen Kontexten auf soziologischer oder medienpsychologischer Ebene bekannt, dass es so ein Fenster gibt, das sogenannte Overtone-Fenster. Also was wird als kanonisch oder als diskutierbar angesehen? Und was wir eben zeigen konnten, dass es auch schon auf ganz individueller Ebene wirklich nur im Kopf der Menschen, wenn sie mit Informationen sich auseinandersetzen, funktioniert. Es muss kein sozialer Effekt sein, es muss kein gesellschaftlicher Effekt sein. Alleine die Auseinandersetzung mit Informationen kann auch sehr starke oder gefestigte Erinnerungen und Geschichten in unserem Kopf überschreiben, verändern, ohne dass wir uns dessen irgendwie bewusst sind.
Welche Rolle hat jetzt das Alter gespielt? Du hast es jetzt gerade angesprochen und eure Versuchspersonen waren im Mittel ungefähr 20 Jahre alt. Das bedeutet 2013, sie wurden 1993 geboren, waren, sage ich jetzt mal, 8 bis 10 Jahre bei den 11. September. Das ist natürlich jetzt kein Alter, in dem man sich so aktiv belesen kann tatsächlich, weil einfach der Zugang zu Zeitungen eventuell eingeschränkt ist. Das Internet steckt noch in den Kinderschuhen. Und jetzt kommen diese Informationen und sie kommen im Nachhinein. Im Nachhinein wird immer mehr darüber geschrieben und es wird irgendwie immer schwieriger auseinanderzuhalten, woher jetzt diese Information kommt und auch wie nah die Information am Ereignis dran ist.
Richtig, also das ist ein genuines gedächtnispsychologisches Phänomen. Wir nennen das Quellendiskriminationsproblem auch. Quellendiskriminationsproblem bedeutet einfach erstmal, im Prinzip das, was wir wissen, wissen wir zwar oder wir meinen, dass wir es wissen, aber wir wissen nicht mehr, woher es kommt. Und das macht die Sache sehr, sehr gefährlich. Manchmal wissen wir das deswegen, weil es so ein unglaublich wichtiges Ereignis war, dass wir vielleicht, keine Ahnung, uns hat ein Freund ein ganz bestimmtes Medium geschenkt und wir haben uns das angeschaut. Aber wann passiert das schon mal? Dieser typische Spruch, hast du das auch gehört, dass das so und so ist? Und dann fragst du, wo hast du das gelesen oder gehört? Und dann, keine Ahnung, wo war das? War das im Fernsehen? Ich glaube, ich habe es gelesen. Es verwischt sich. Also wir konstruieren das, woher wir das haben und wir wissen dann auch irgendwann nicht mehr, aus welcher Qualität von Quelle es kommt. War das eigentlich nur Hörensagen? War das tatsächlich eine feste Quelle, die sozusagen attestiert ist? War das irgendwas Offizielles oder was Inoffizielles? Das wissen wir alles nicht mehr. Und das Wichtige ist eben bei diesem Experiment, deswegen ist es auch ein Experiment, das ist eben nicht einfach so eine Untersuchung, wo wir mal irgendwie Leute untersucht haben, sondern wir haben diese zwei Bedingungen, diese eine Bedingung, dass es normale, kanonische Fakten bis milde, absurde Fakten versus normale, milde und sehr stark absurde Fakten genommen haben, haben wir eben zufällig randomisiert diesen zwei sehr ähnlichen Gruppen zugewiesen. Das heißt, Davor können wir der guten Meinung sein, dass die eben ziemlich ähnliche Erfahrungen hatten, dass sie nicht sich tatsächlich im Vorhinein unterschieden haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Genau. Und die Leute, die mitgemacht haben, die waren vielleicht so 10, 11 Jahre, wie das passiert ist. Die haben aber dann natürlich auch im Geschichtsunterricht der Schule, die haben das in Englisch diskutiert, die haben das in Geschichte diskutiert. Das heißt, die waren A, relativ nahe dran am eigentlichen Geschehen und B, sind auch über die Jahre, denke ich, sehr oft in die Auseinandersetzung mit diesem Thema gegangen. Ich denke, intensiver als Menschen jetzt eben nicht noch zur Schule gehen, weil das eben in vielen Fächern Thema war. Und damit umso bemerkenswerter, dass schon diese halbe Stunde mit Informationen auseinandersetzen so einen Shift in der Geschichte macht. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die Leute würden dann für diese Geschichte irgendwie bestätigt, unterhalten sich mit Leuten, die sagen, oh ja, das sehe ich auch so, dann kann man sich vorstellen, wie schnell sich sowas aber dann vielleicht eben auch verfestigt und bei nächster Gelegenheit aber vielleicht wieder ein bisschen verschiebt. Und die Leute kriegen es gar nicht mit, dass sich ihre Meinung alleine durch diese Auseinandersetzung mit der Information immer weiter in eine vielleicht auch sehr extreme Richtung verschieben kann. Denn jede neue Geschichte ist ja das neue Normal. Und die kriegen es gar nicht mit. Und irgendwann ist man dann vielleicht auch bei reptiloiden Wesen aus dem Weltall, die mit Lasern diese Türme abgeschossen haben oder sowas. Also das, wenn man sich immer fragt, wie können Leute an sowas glauben? Naja, die wachen ja nicht früh auf und glauben das, sondern die über Jahre shiftet eben dieser Rahmen des Möglichen immer weiter in eine Richtung. Der wird sozial verstärkt, der wird durch neue Informationen verstärkt. Und irgendwann ist man dann vielleicht bei diesem für Außenstehende erstmal sehr absurden Bild, was sich da dadurch festigt.
Ja, ich habe mich jetzt nur gefragt, weshalb ich aufs Alter angesprochen habe, wie das wohl heutzutage wäre, also wenn man diesen Versuch wiederholen würde, wenn man jetzt wirklich Leute dabei hat, die wirklich erst 10 Jahre danach aufgrund ihrer Geburt diese Informationen überhaupt sammeln konnten und überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, diese aktuellen Informationen zu ziehen. Also wenn ich jetzt mal überlege, was meine Informationsquellen für den 11. September sind, welche bewussten Quellen ich habe, also mir fällt natürlich dieser Eindruck ein, den ich am 11. September hatte, da habe ich allerdings auch nur noch ein einziges Bild im Kopf, der laufende Fernseher, weil ich gerade von der Schule gekommen bin, aber sonst, ich weiß nicht mehr, ob wir danach in der Schule darüber gesprochen haben, ich weiß es nicht mehr. Und ich erinnere mich an ein Geo-Epoche-Heft, was ich gerade nachgeguckt habe, im Dezember 2001 erschienen ist. Ich weiß aber nicht mehr, wann ich das gelesen habe. Ich weiß nur, dass ich es als relativ jung komplett durchgelesen habe. Das war meine Informationsgrundlage für den 11. September. Dann erinnere ich mich an eine Dokumentation, in denen sie die Verschwörungstheorien zum 11. September widerlegt haben. Also, wo sie auch angesprochen haben, dass der Stahl nicht komplett schmelzen muss, sondern es reicht, wenn er einfach nur erhitzt wird. Sowas in der Art. Und das sind jetzt meine Informationen, die mein Bild nachhaltig beeinflusst haben. Und diese Informationen, wie zum Beispiel dieses Geo-Epoche-Heft, sind sehr, sehr, sehr nah dran. Und je länger die Zeit verstreicht, desto mehr ändert sich ja vielleicht auch die Deutung eines Ereignisses oder die Quellen dazu ändern sich.
Du sprichst einen interessanten Punkt an und das ist vielleicht auch ein sehr, sehr oft gemachter Trugschluss. Nämlich der Trugschluss sieht so aus, wenn du selbst dabei warst, selbst erlebt hast, also nehmen wir mal ein ganz extremes Beispiel, du hast das selber gesehen, du warst in New York und hast tatsächlich diese Flugzeuge einschlagen sehen. Das ist natürlich ist sozusagen ziemlich unwahrscheinlich, dass man das, wenn du aus Deutschland kommst, dass du das erlebt hast, aber nehmen wir das einfach mal an. Dann hast du natürlich das Gefühl, du bist derjenige, der das jetzt, der eine Art Deutungshoheit hat, der das tatsächlich genau weiß. Aber genau die Fälle sind eigentlich besonders spannend, weil selbst bei diesen Fällen können wir nachweisen, dass die ein direktes Erlebnis hatten, dass trotzdem dieses Erlebnis später konstruiert und rekonstruiert wird. Permanent. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, sicher auf diesen Gedächtnisinhalt zurückzugreifen, sondern er unterliegt permanenter Veränderung und Einbezug von neuen Informationen verändert eben diese Rekonstruktion. Und dann ist es zum Schluss besonders tragisch, weil diese Person wird natürlich niemals mehr auf die Idee kommen, dass das, was mittlerweile gedacht wird und mittlerweile konstruiert wird, nicht tatsächlich wahr ist. Also es werden wahrscheinlich die vehementesten Vertreter sein, dass es genau so gewesen ist, weil sie meinen, dass sie es genau so erlebt haben.
Und das finde ich eben so spannend, ne? Wir geben so einen großen Wert auf die persönliche Erinnerung von Menschen. Aber wenn man einmal in der Gedächtnispsychologie-Vorlesung war, dann schluckt man eher, weil man sich denkt, uff, das ist vielleicht doch nicht so zuverlässig, wie wir es meinen. Und dieses Argument, ja, ich habe es ja mit meinen eigenen Augen gesehen, das ist eigentlich ein ziemlich schwaches. Und jetzt finde ich es auch spannend, weil jetzt wird diese Geschichte konstruiert. Und sie hängt wirklich nur davon ab, welche Informationen ich habe. Oder nicht nur, aber das spielt eine wichtige Rolle. Und sie wird auch gleichzeitig aktualisiert. Das bedeutet, ich ersetze ja die Version der Geschichte. Ich kann mich ja gar nicht mehr wirklich daran erinnern, was ich davor gedacht habe. Ich kann mich vielleicht erinnern, dass ich gesagt habe, da habe ich mich geirrt und ich war ja so blöd, weil ich das und das angenommen habe. Aber jetzt die genaue Struktur so klar, wie ich meine aktuelle Narration vor Augen habe, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr rekonstruieren können.
Ja, und was Klaus jetzt gesagt hat, das ist ja auch eine berühmte Studie von Ulrich Neisser, der hat es ja auch, denke ich, mit dem 11. September gemacht, mit diesen sogenannten Flashbulb-Memories oder Blitzlichterinnerungen, wo eben schon nach wenigen Wochen, ich glaube, ein Drittel der Erinnerungen falsch waren. Und das waren jetzt nicht so Nebensächlichkeiten, sondern so Sachen wie, war ich alleine oder mit anderen Leuten zusammen, als ich die Nachricht von den Twin Towers gehört habe. Das heißt, ne, und die Leute waren sich absolut sicher und trotzdem waren ganz wesentliche Fakten falsch. Ich weiß noch, ich habe damals bei der Zeitung gearbeitet und in meiner Erinnerung kommt dann der Sigi ins Büro und meint, hey, mach mal das Radio an, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Und dann erstmal wollte man natürlich das Internet anmachen. Auf einmal, oh Gott, Internet völlig zusammengebrochen. Keine Seite hat sich mehr geöffnet, weil halt eben im World Trade Center auch diese ganzen Knotenpunkte im Keller standen. Das heißt, kein Internet mehr. Du hast gehört, oh Gott, Flugzeug im World Trade Center. Aber so krass, wie ich mich daran erinnere, das kann halt auch total, wer weiß, was damals wirklich war, ich weiß es nicht mehr, ich hätte es aufschreiben müssen, dann könnte ich es jetzt vergleichen, aber das ist jetzt meine persönliche Flashbulb-Memory zum 11. September, aber vielleicht stimmt es auch, vielleicht war es ganz anders, wir wissen es einfach nicht mehr, obwohl die subjektive Gewissheit so hoch ist, das heißt, wir klammern uns oft auch an Geschichten, von denen wir absolut glauben, die sind wahr. Und vielleicht haben wir vor einem Jahr eine ganz andere Geschichte geglaubt und wissen das eben nicht mehr. Und das ist auch bei Verschwörungstheorien halt sehr zentral, dass dieses Verändern von Geschichten, na, so im Hintergrund, wie bei einem Computer, der so seine Festplatte aufräumt oder so, ohne dass wir das im Bewusstsein mitkriegen. Wir kriegen es immer nur dann mit, wenn wir irgendwie jetzt danach gefragt werden. Und dann erscheint uns das als die Geschichte, die wir schon immer geglaubt haben.
Vielleicht ganz kurz zur Begrifflichkeit, nur dass wir das nochmal ganz kurz festhalten. Mario sprach gerade von Flashbulb-Memory, also im Deutschen wird das manchmal als Blitzlicht-Gedächtnis bezeichnet. Also das ist eine Erinnerung an ein Ereignis, was enorm wichtig für das eigene Leben war und sozusagen dann meist sehr, sehr vivide, also sehr, sehr lebendig und sehr, sehr detailliert erinnert wird, aber interessanterweise, so zeigen eben neuere Forschung, nicht valide, also nicht gültig ist, es ist eben nicht unbedingt richtig, aber da die Erfahrung so derart differenziert und auch emotional, affektiv ist, glaubt man tatsächlich, dass es genauso war. Und da vielleicht nur ganz kurz noch ein Hinweis, ich habe das selber mal für den 11. September komplett recherchiert, was ich da an dem Tag genau gemacht habe. Und ich kann es sehr, sehr gut deswegen recherchieren, weil ich an dem Tag geflogen bin. Also ich bin während der Zeit, als das passierte ist, selber im Flugzeug gewesen und bin kurz danach eben angekommen und habe dann das Radio angeschaltet und habe das selbst erlebt. Und bei mir, ich kann sozusagen Dinge beschreiben in unglaublicher Detailliertheit. Und wenn du das genau nachvollziehst, also selbst sowas wie Erlebnisse wie Morgentau, die einfach nicht stimmen können, weil es war bei uns gar nicht morgen. Also die Konstruktion, bei uns war es morgen, kommt einfach irgendwann von der Information, dass natürlich die Twin Towers angegriffen worden sind am Morgen in New York. Aber ich war in der Zeit in Frankfurt-Hahn in Rheinland-Pfalz. Und da war es eben mittlerweile schon früher Nachmittag. Also eine völlig andere Zeitebene. Und trotzdem kann ich mich daran sozusagen immer noch erinnern. Aber es ist eben eine falsche Erinnerung, aber total vivid.
Und wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen, was das zum Beispiel mit uns macht, wenn wir Filme zu einem gewissen Thema gucken. Also zum Beispiel JFK, Tatort Dallas wird da oft genannt, weil es natürlich auch eine Verschwörungstheorie oder eine, sagen wir mal, nicht offizielle Version der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Und sobald diese Information vorhanden ist und vielleicht auch nicht mit der nötigen dramaturgischen Distanz, die geboten ist, bei einem Spielfilm gesehen wird, beeinflusst das wieder die Information, den Informationspool, aus dem wir unsere Geschichte erzählen. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, wie so bekannte Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten, und ich sage jetzt bewusst nicht Verschwörungstheoretiker, das erzählen, dann erzählen sie oft von so einem Moment, wo sie angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So, sie haben sich überhaupt nicht damit beschäftigt und dann haben sie mal angefangen zu recherchieren, heißt es oft. Und jetzt sammeln sie Informationen zu diesem Thema und je nachdem, wo sie die Informationen sammeln, desto mehr weichen sie natürlich ab. Dann hängt es vielleicht damit zusammen, dass man sowieso vielleicht im Einzelfall ein Misstrauen gegenüber gewissen Quellen hat oder dass man allgemein ein Misstrauen gegenüber Menschen hat. Das können ja ganz verschiedene Gründe sein. Wir wissen ja, dass es nicht den prototypischen Verschwörungstheoretiker gibt. Und die Informationen werden jetzt gesammelt, der Pool wird größer und auch unbemerkt können sich eben diese krassen Informationen einschleichen, die eventuell auch gar nicht auf Vollständigkeit geprüft werden, die man vielleicht auf Twitter gesehen hat, in einem Tweet oder auf einer dubiosen Internetseite. Vielleicht hat man das gehört, es wurde eine WhatsApp-Sprachnachricht weitergeleitet. Das geht ja alles. Und unbemerkt verschiebt sich diese Verschwörungstheorie und wird immer extremer. Und das ist, denke ich, ein Mechanismus, den wir uns alle im Gedächtnis behalten sollten, weil er natürlich auch uns jederzeit treffen kann oder vielleicht auch schon bei uns wirkt.
Er trifft uns ja nicht nur bei Verschwörungstheorien, das ist ja bei allem, mit dem wir uns auseinandersetzen, so. Und wir haben diese Technik, diese Studie dann auch nochmal vor ein paar Jahren in Costa Rica mit einer größeren Stichprobe ausprobiert. Ein Kollege dort hat es für uns gemacht. Und wenn wir jetzt als Maß mal ansetzen, dass mindestens die Hälfte der verwendeten Kärtchen oder Informationen aus diesem leicht oder stark verschwörerischen kommt, dann hatten wir, also bei uns war es, glaube ich, so ein Drittel, die Hälfte. In Costa Rica waren es dann schon 75% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die, muss man dann so sagen, eine Verschwörungstheorie zum 11. September gelegt haben. Das heißt, eigentlich ist die Verschwörungstheorie das Kanonische inzwischen und die offizielle Sichtweise ist schon Minderheitenmeinung geworden, zumindest mit dieser Technik. Problem ist aber, dass das für die Psychologie oft noch so ein blinder Fleck der Forschung ist. Ich habe das kürzlich mal für ein Buchkapitel recherchiert. Es gibt viel Forschung über Verschwörungstheorien, über die Theorien selbst. Das sind dann oft automatisierte Analysen von Internetforen, von Facebook. Also ja, du kannst ja heutzutage über alles irgendwie Machine Learning laufen lassen und Schlüsselwörter extrahieren. Das heißt, es gibt Forschung über diese Theorien. Bei dieser Forschung werden aber überhaupt nicht die Leute, die Rezipienten und die Produzenten berücksichtigt. Das ist wirklich textbasiert. Und es gibt Forschung über Menschen. Dann wird eben mit Fragebögen gefragt, glaubst du an das und das? Aber da wird überhaupt nicht geschaut, was für Geschichten sind es und was geben denn Menschen individuell diese Geschichten, das heißt, die Forschung über Menschen, die daran glauben und die Forschung über die Theorien laufen so parallel und die eine Hälfte hat kaum mit der anderen was zu tun, weil es einfach methodisch sehr anspruchsvoll ist, diese beiden Fragestellungen natürlich zu verschränken. Eine Interaktion aus Individuum und Geschichte, das ist nicht mehr einfach, ne? Mit einer halben Stunde Fragebogen erledigt, das ist schon sehr aufwendig. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch sehr wenig beforscht. Das heißt, diese Interaktion Mensch-Geschichte wäre eigentlich mal so ein Thema, was man sich gezielt oder gezielter vornehmen müsste. Aber es ist natürlich nicht so leicht, sonst würde es ja jeder machen.
Richtig. Und du hast einen interessanten Mechanismus angesprochen, den wir eben immer wieder in unserer Forschung dann auch adressieren. Nämlich, dass es nicht einfach Verschwörungstheoretiker gibt, die irgendwas in die Welt setzen, sondern sie rezipieren erstmal, sie nehmen etwas auf und produzieren was daraus. Und das erinnert uns natürlich ganz, ganz stark an ein Spiel, was intelligenterweise von Kindern interessanterweise immer wieder betrieben wird, nämlich Stille Post. Aber man wird sich eigentlich gar nicht dessen gewahr als Erwachsener, dass dieser Mechanismus die ganze Zeit so funktioniert und tatsächlich am Laufen ist, auch bei uns als Erwachsene. Wir hören etwas, wir nehmen es auf, wir filtern es, wir konstruieren es und rekonstruieren es und geben es weiter. Und das ist nicht einfach, da geht es nicht nur darum, dass da manche Sachen einfach nicht mehr detailliert genug erklärt werden, sondern wir machen uns unseren eigenen Reim drauf. Das heißt, wir docken an das an, was wir schon kennen, was wir wissen und wie wir es interpretieren. Und so geben wir das weiter. Und das ist eben hier genau das Schöne an diesen Studien, dass wir eben nicht einfach nur sagen, okay, glaubst du an diese Geschichte? Es geht nicht darum, ob man an irgendwas glaubt oder prinzipiell einer ist, der sowas glaubt, sondern wie entwickelt sich denn sowas? Und da ist eben ein ganz genereller Mechanismus tatsächlich von uns im Prinzip untersucht worden. Und deswegen gehen wir ja auch nicht darauf ein auf diese Idee, dass es an sich einen Verschwörungstheoretiker oder eine Theoretikerin gibt, sondern dass wir alle dazu werden können, je nachdem, welche Informationen uns zur Verfügung gestellt werden und je nachdem, welche Filtermechanismen wir haben. Und wenn du beispielsweise in solche, Obama hat das mal, Barack Obama, der frühere US-Präsident, hat das mal angesprochen als Echokammern beispielsweise. Wenn du in solche Echokammern gerätst, in so Bubbles, Informationsbubbles, und in denen sind wir alle übrigens, also mehr oder weniger, dann wirst du natürlich diese Bedeutung von Geschichten und von den Informationen, die du erhältst, immer in diese Richtung interpretieren. Das ist eben das, was wir erhalten, sind nicht einfach Daten, die wir weitergeben, so als wären das diskrete Pakete, die wir sozusagen verpackt sehen und dann einfach weitergeben, sondern wir entpacken sie, wir bauen sozusagen was Eigenes rein und verpacken es wieder und geben es dem Nächsten weiter. Informationen sind prinzipiell immer im Prinzip ein Resultat einer Kognition, eines kognitiven Umformens, und damit immer einer Interpretation unterliegen.
Und dieser Informationsbegriff erklärt uns, finde ich, auch sehr schön, warum, also wir hatten ja letztes Mal auch gesagt, Verschwörungstheorien sind ein Propagandainstrument. Verschwörungstheorien eignen sich auch, um Botschaften salonfähig zu machen, die Menschen schaden. Aber sie funktionieren auch ohne eine solche böse Absicht. Und dieser Informationsbegriff ist dafür ganz zentral. Information ist ja immer etwas Neues, etwas, dass ich etwas weiß, was ich vorher noch nicht wusste, etwas, was mir die Welt verändert. Dinge, die ich schon weiß, haben keinen Informationswert. Und wenn wir drei jetzt zum Beispiel, ne, wir sind alle im Unimilieu tätig, wir haben einen Bildungshintergrund und so weiter, sind mit bestimmten Dingen groß geworden. Das heißt, vieles in solchen Geschichten hat für uns keinen Informationswert, weil es für uns in unserem Setting, in unserem Milieu total klar ist, dass das so ist. Das heißt, wenn ich jetzt Klaus oder Niklas eine Geschichte erzählen würde, würde ich manche Dinge gar nicht erzählen, weil die eh für uns drei selbstverständlich sind. Für jemand aus einem anderen Milieu, aus einem anderen Hintergrund, aus einer anderen Kultur vielleicht, sind diese Dinge aber gar nicht so klar. Wir erzählen sie aber nicht mit, weil sie für uns total klar sind. Das heißt, in dem Moment hat unsere Geschichte für jemand anders eine Fehlstelle, ein Loch. Und er oder sie wird dann versuchen, dieses Loch zu füllen, weil da was ist, was er oder sie sich nicht erklären kann. Und wir haben das nicht aus böser Absicht weggelassen, sondern weil es uns total klar ist. Das ist ein Problem, was Historiker eben oft haben, dass Dinge, die total banal sind, die jeder weiß, auch nicht schriftlich niedergelegt werden. Und wir deshalb gar nicht mehr wissen, wie das vor 100 oder 200 Jahren war. Nicht, weil es so selten war, sondern weil es so alltäglich war. Und mit Verschwörungstheorien kann eben genau das passieren. Information wird nicht weitergegeben, weil sie für jemanden total klar ist. Für den Nächsten ist es aber gar nicht so klar. Also muss das gefüllt werden. Und wie wird es gefüllt? Mit eigenem Hintergrundwissen, mit einer neuen Recherche. Und so erklärt sich auch diese Dynamik, sobald eine Geschichte mal über ihr eigentliches Milieu hinausgeht, dass sie dann eben nochmal ganz andere Formen annehmen kann, die gar nicht intendiert waren oder mit irgendeiner bösen Absicht versehen, sondern einfach dadurch, wie wir mit Informationen umgehen, solche Veränderungen zustande kommen.
Und was der Mensch eben nicht kann, das ist vielleicht noch ganz kurz einzuhaken, ist, wir können danach gar nicht mehr richtig sagen, ob wir die Lücke gefüllt haben oder ob die Lücke schon gefüllt war. Die Geschichte ist zum Schluss die Geschichte. Ja? Und wir nehmen an, wir können danach nicht mehr entscheiden, ob sie von uns ist, fabuliert wurde oder ergänzt wurde oder ob sie uns genauso erzählt worden ist.
Und jetzt gehen wir aber noch mal kurz auf diese böse Absicht ein. Denn wir wissen ja zum Beispiel, dass es während des Präsidentschaftswahlkampfs in den USA 2016 durchaus systematisierte Kampagnen der Desinformation gab. Und wir vermuten, oder es ist die offizielle Version, dass da Russland dahinter gesteckt hat. Und jetzt wurden da wirklich die abenteuerlichsten Informationen sowohl über Clinton als auch über Trump verbreitet. Und dann sieht man diese Informationen, dann wird irgendwie erzählt, dass Clinton einen geheimen pädophilen Ring im Keller eines Pizzaladens gehabt haben soll, das sogenannte Pizzagate. Und man fragt sich, ja, wer glaubt denn sowas? Aber darum geht es ja eben nicht. Es geht nicht darum, dass am Ende die Leute all diese spezifischen Informationen glauben, sondern es geht darum, allgemein diesen Informationspool anzufüttern mit diesen krassen Informationen und das ein bisschen halt zu verschieben und dieses Misstrauen hervorzurufen. Und jetzt findet das Ganze außerdem noch im Internet statt, gespickt eventuell mit Social Bots, mit anderen Leuten, die direkt darauf ausgerichtet sind, diese Informationen sozial zu validieren. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir als Menschen ganz, ganz viel auf der Suche sind nach Validation, nach Validierung. Also dass wir andere Leute suchen und auch Informationen suchen, die unsere Sichtweise bestätigen. Das nennt man den Confirmation Bias. Wir bewerten Informationen, die unsere Sichtweise bestätigen, höher als Informationen, die unserer Sichtweise widersprechen. Und das ist natürlich ein bisschen fatal, wenn man sich jetzt mal so dieses grundsätzliche angeeignet hat, dass mit diesem Ereignis irgendwas nicht stimmen kann. So, das kann ja auch wieder aus allen Gründen kommen, aber dass man sagt, dem glaube ich irgendwie nicht, da passt irgendwie was nicht. Und jetzt, aufgrund dieses Confirmation Bias, laufe ich eher Gefahr, mir die Informationen zu suchen, die diese Sichtweise bestätigen. Ich laufe eher Gefahr, in diese Echokammern zu kommen, die Klaus angesprochen hat. Und ich laufe eventuell Gefahr, diese krassen Informationen auch zu sammeln, die dann wieder auch unseren Diskurs verschieben. Und es geht auf beiden Seiten. Das ist jetzt nicht nur irgendwie was man sagen kann, hier, das sind die rechten Verschwörungstheoretikerinnen. Das ist auch auf der linken Seite. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel dieses Trump-Zitat, was ihm fälschlicherweise zugeschrieben wurde, dass er gesagt hat, ich werde niemals kandidieren, aber wenn ich kandidiere, dann für die Republikaner, weil das sind die dümmsten Leute und denen kann man alles erzählen. Das hat er nie gesagt. Aber allein, dass diese Tatsache im Informationspool ist, führt dazu, dass wir unsere Narration von Trump verändern und auch plötzlich andere Sachen für möglich halten. Und das ist auch was oft beschrieben wird, dass man oft einfach nicht mehr sagen kann, verdammt, ich weiß gerade nicht, ob Trump zum Beispiel das wirklich gesagt hat, aber ich halte es für möglich und das ist das Fatale, dass er dieses oder jenes, was wirklich erschütternd oder schauerlich ist, wirklich gesagt hat und ich kann es gerade auf den ersten Blick nicht sagen direkt.
Genau, weil das eben so eine Art Mindset eben aufmacht. Also, und wir wissen gar nicht unbedingt, ob das jetzt ein bewusster Prozess oder ein nicht bewusster Prozess ist. Die meisten dieser Prozesse sind wahrscheinlich nicht bewusst. Wir haben auch kaum eine Kontrolle darüber. Wir können eben nicht einfach sagen, okay, stopp. Das ist jetzt eine Information, die habe ich nicht geprüft, also kann ich sie nicht einbeziehen und deswegen beziehe ich sie nicht ein. Selbst wenn ich weiß, okay, diese Meinung ist definitiv eine, die entwickelt worden ist von einem Social Bot, von jemandem, der bewusst eine falsche Information einbringen wollte und sozusagen Manipulation betreiben wollte, kann ich das nicht mehr abschalten. Also selbst wenn ich es weiß, weil es eben mein Mindset über diese Person, über die Einschätzung einer Situation, eines Ereignisses und so weiter maßgeblich verändert.
Genau, und wir mittendrin in diesem Wust an Informationen, an Bots, an Echokammern, Filterblasen und halt auch immer die Möglichkeit, dass eine Verschwörung wahr sein könnte. Und das ist eben was, was jetzt Klaus und mich auch immer motiviert in der Forschung, zu sagen, naja, das sind jetzt nicht dumme Menschen, das sind nicht Menschen, die mit Komplexität nicht umgehen können. Wir alle stecken ja in diesem Komplexitätssumpf und eine Verschwörungstheorie zu entwickeln, ist nicht unbedingt sinnvoll in vielen Fällen. Es kann auch moralisch hochproblematisch sein, aber es ist jetzt kein Zeichen von Dummheit oder einem nicht mehr umgehen können mit der Welt. Im Gegenteil, manche Autoren haben das Hyperrationalität genannt, also Menschen, die Verschwörungstheorien sich aneignen. Das sind oft Menschen, die verbringen ja Tage, Wochen, Monate, Jahre damit. Die lesen Bücher, die recherchieren im Internet. Das sind jetzt keine Menschen, die irgendwie vor der Komplexität der Welt kapitulieren. Ganz im Gegenteil. Ne? Also bringt es auch nichts, wenn wir den Menschen jetzt hier irgendwie mit einfachen Lösungen kommen. Oder das ist ja gerade das, was sie nicht wollen. Und darum, ne, wie Niklas das jetzt so schön gesagt hat, irgendwo in diesem ganzen Wust an Bots und Gegenbots und Trollarmeen und so weiter, stehen wir ja alle irgendwo drinnen und versuchen uns unsere Realität zu konstruieren. Und dieses Realitätskonstruktion ist halt das, was man als Psychologe, als Psychologin gar nicht oft genug betonen kann. Es gibt nicht die objektive Realität, es ist immer eine Konstruktion.
Genau, und bezeichnenderweise machen wir diese Forschung ja als sogenannte allgemeine Psychologen und Psychologinnen. Was heißt überhaupt allgemeine Psychologie? Das nimmt ja eben nicht an, dass wir so unglaublich unterschiedlich sind, sondern dass wir eine gemeinsame kognitive und affektive Verarbeitungsbasis haben. Also wir machen das alle sehr, sehr ähnlich. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sind. Das ist manchmal ein Missverständnis, dass Menschen denken, allgemeine Psychologie bedeutet, alle sind wir gleich, aber wir verfügen über dieselben oder sehr, sehr ähnliche Mechanismen. Und deswegen untersuchen wir das eben als allgemeine Psychologen und werden oft gefragt, ja, aber das ist doch was Pathologisches. Nein, es ist erstmal nicht was Pathologisches, kann aber natürlich zu einer Pathologie irgendwann gereichen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Aber erstmal sind wir alle davon tatsächlich, ja, ob wir befallen sind, das sind ja auch wichtige Filtermechanismen, sind wichtige Mechanismen, Informationsverarbeitungsprozesse sind wichtige. Wir versuchen eben tatsächlich zum Schluss etwas zu konstruieren, das nennen wir ultimativ dann irgendwann Realität. Und wie das Marius eben gerade gesagt hat, wir konstruieren eben Realität. Realität ist im Prinzip als eine wichtige Größe nur psychisch eigentlich oder psychologisch zu verstehen. Die objektive Realität, die Anführungszeichen objektive Realität, existiert sozusagen für den Menschen nicht, sondern sie ist eine vielleicht eine objektivierbare, dass man tatsächlich sagt, hier haben wir verschiedene Individuen, die eine ähnliche Weltsicht haben, aber ganz bestimmt gibt es nicht sowas wie eine objektive Welt, sondern wir konstruieren sie immer und wir können nur für uns selbst in dieser konstruierten Welt tatsächlich eigentlich leben, denken und fühlen und handeln.
Und weil Niklas das vorhin Confirmation Bias angesprochen hat, Bias, Übersetzung wäre vielleicht auch Fehler oder
Verzerrung.
Verzerrung, manchmal, ja. Verzerrung ist auch oft genau. Ich würde jetzt mal behaupten, Mensch, völlig ohne Confirmation Bias wäre sehr schnell in einer Institution, weil er oder sie mit dem Leben nicht mehr zurechtkäme. Stell dir mal vor, du müsstest jeden Tag deinen Arbeitgeber in Frage stellen, deine Beziehung in Frage stellen. Und das würden wir tun, wenn wir nicht auf gewissen Pfaden unsere Informationen sammeln würden. Wenn wir das nicht täten, wäre der Alltag für uns ja kaum noch zu handeln, weil wir alles wieder in Frage stellen würden. Das heißt, es ist ja eigentlich ein Mechanismus, der uns im Alltag auch ein bisschen trägt, dass wir vielleicht erst Fragen stellen, wenn jetzt wirklich sehr krasse widerstreitende Informationen reinkommen. Ansonsten müssen wir ja mit unserem Alltag auf Autopilot, auch oft, wie es genannt wird, zurechtkommen. Und so ein Confirmation Bias ist da ein wesentlicher Mechanismus, dass uns das gelingt.
Das
nicht immer ein guter, aber er ist auch oft notwendig.
Das ganz große Problem an diesen ganzen Begrifflichkeiten in der Psychologie ist sowas wie Täuschung, Bias, also Verzerrung, Täuschung, Verzerrung, Illusion manchmal auch, ist deswegen so problematisch, weil eigentlich immer das Psychologische gegen eine physikalische Welt aufgerechnet wird oder entgegengesetzt wird. Aber diese physikalische Welt hat für uns keine Bedeutung. Natürlich kannst du sagen, naja, wenn es wahnsinnig kalt ist, dann wirst du trotzdem irgendwann erfrieren. Das stimmt schon. Aber da ist es sozusagen auch so, dass wir das tatsächlich einigermaßen so auch empfinden, als wäre es sehr, sehr kalt. Aber ob tatsächlich eine Sache stattgefunden hat und wie sie stattgefunden hat, das ist prinzipiell, wird das immer verzerrt gegenüber dem, was wahrscheinlich passiert ist. Aber für uns ist das keine Verzerrung, sondern das ist eine Aufbereitung, eine Informationsaufbereitung. Deswegen sind wahrscheinlich diese Begrifflichkeiten werden irgendwie in 10, 20 Jahren vermutlich in der Psychologie auch neu gefasst und werden nicht mehr als Bias und Täuschung und Illusion bezeichnet. Da muss man eben wirklich auch aufpassen, gegen was man das immer vergleicht.
Ja, da gibt es auch wunderbare Übersichtsarbeiten. Ich habe gerade eine offen von Haselton und Kollegen aus dem Jahr 2016, wo sie auch einfach mal so ein bisschen rekonstruieren, welchen evolutionären Wert denn Cognitive Bias eventuell haben und wo sie halt auch sagen, naja, letztendlich ist es irgendwann halt auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung und lieber irre ich mich einmal, aber habe dann einfach mehr Erfolg, je nachdem, in welchem Bereich ich bin. Und die Biase, die Verzerrungen können natürlich in dem einen Bereich total fehl am Platz sein, aber in dem anderen Bereich wunderbar funktionieren und eine super Entscheidungshilfe bringen.
Genau, das muss man vielleicht noch weiter qualifizieren, einfach deswegen, weil meist diese kognitiven Prozesse, so wie wir sie eben kennen, weil sie an uns wirken die ganze Zeit und wir praktisch nichts dagegen tun können. Wir können natürlich Dinge auch leicht verändern, aber die generellen Mechanismen können wir nicht einfach über Bord schmeißen, weil sie vermutlich sehr, sehr schnell zum Beispiel zu einer Lösung kommen. Also sie machen uns handlungsstark beispielsweise und sie versuchen eben tatsächlich mit der Komplexität anders umzugehen, dass wir tatsächlich nicht jahrelang brauchen, um eine Idee daraus zu entwickeln, was die Bedeutung einer Situation zum Beispiel war. Weil so würden wir nicht weiterkommen. Das können wir in so Sparten des Lebens wie beispielsweise der Wissenschaft kann man sowas vielleicht betreiben. Aber im Alltag, wenn es darum geht zu entscheiden, ob ich jetzt links oder rechts gehe oder ob ich jetzt tatsächlich für diese Person bin oder für die andere, kann ich mir das sozusagen nicht leisten. Oder noch extremer gesagt, wenn ich sozusagen einschätzen muss, ob das mein Freund oder mein Feind ist, dann habe ich keine Wahl und muss innerhalb von wenigen Millisekunden, 100 Millisekunden, 200 Millisekunden, muss ich mich entscheiden. Und aus dieser Überlegung muss man auch diese Effekte und diese Phänomene und Mechanismen tatsächlich verstehen. Daher kommen die.
Und genau, okay. Und wenn wir uns das jetzt heute mal angucken, worüber wir gesprochen haben, dann haben wir gelernt, dass die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, niemals irgendwie alleine stehen, sondern immer in Beziehung zu den anderen Informationen, die wir haben, betrachtet werden müssen. Und Marius hat es vorhin angesprochen, mit diesem Hyperrationalismus. Es gibt da ein wunderbares Beispiel, und zwar gibt es eine Netflix-Doku, sie heißt Über dem Tellerrand. Es geht um die Flat Earth Community, also diejenigen, die behaupten, die Erde sei eine Scheibe und es gäbe eine Verschwörung, die uns weismachen will, dass die Erde eine Kugel sei oder rund sei. Und es ist total spannend, weil diese Community tatsächlich, ich sag's jetzt mal, in Anführungszeichen wissenschaftlichen Aufwand betreiben, ihre Sichtweise zu belegen. So, jetzt kann man natürlich aus Wissenschaftstheorie das kritisieren, weil sie falsch vorgehen, weil sie verifikationistisch vorgehen anstatt falsifikationistisch. Aber es gibt tatsächlich innerhalb dieser Doku Live-Experimente, die allerdings, und jetzt kommt der Unterhaltungsfaktor rein, die allerdings eindeutig zeigen, dass die Erde eben eine Kugel ist. So. Aber anstatt dann ihre Theorie über Bord zu werfen, wie es eigentlich hätte sein müssen, wie es der kritische Rationalismus in diesem Fall der krassen Falsifikation verlangt, verändern sie ihre Theorie. Also es gibt da ein wunderbares Beispiel, wo einer aus der Community für $20,000 ein hochsensibles Gyroskop kauft, was Gyroskope halt so machen, die Erdrotation nachweist. Und sie erklären das dann damit, dass denn vergessen wurde, die sogenannte Himmelsenergie einzuberechnen. So, und jetzt sehen wir natürlich, dass dieser Informationsblock, in den sie diese neue Information reingeworfen haben, dieser Informationspool aus allen Blogs, aus Facebook, YouTube-Videos, aus persönlichen Beobachtungen, Schlussfolgerungen etc., der wird nicht einfach widerlegt durch dieses neue Ergebnis, sondern vielmehr wird diese neue Information in dieses bestehende Netzwerk eingebaut irgendwie. Und die Theorie wird gerade gebogen, sage ich mal. Und das ist ein wunderbares Beispiel, finde ich, wie man einfach sehen kann, dass, wie schon gesagt, eben diese Informationen nicht alleine stehen und alleine wirken, sondern man muss sich vielmehr einfach dieses Geflecht an Informationen, die Beziehung darunter angucken, wenn man wirklich diese Struktur der Verschwörungstheorie verstehen will, aber auch die Menschen dahinter und wie sie zu diesen Überzeugungen kommen.
Und das besonders Spannende oder Ernüchternde ist bei sowas halt, wenn man sich dann die Frage stellt, stecke ich auch in solchen Theorien, in welchem Lebensbereich auch immer oder auch in der Wissenschaft, sind wir in irgendwelchen Netzen an Informationen, die für uns so plausibel und realitätsbildend erscheinen, die aber vielleicht auch nicht so viel besser begründet sind als diese Flat-Earth-Sachen. Also
wir stecken da alle drin, weil das eben allgemeine Mechanismen sind. Und das Spannende ist, selbst wissenschaftliche Theorien, das können wir vielleicht mal in einer anderen Sitzung tatsächlich uns anschauen, in einem neuen Kapitel, dass wir tatsächlich auch davon nicht gefeit sind. Aber im Alltag sind wir es definitiv nicht. Nimm einfach mal einen Autokauf, irgendwas, was dich viel Geld gekostet hat. Du wirst alle möglichen tatsächlich Argumente suchen, wenn du meinst, dass es doch nicht der perfekte Kauf war, dass es doch der perfekte Kauf war. Also du merkst, irgendwie ist das Auto doch nicht perfekt, aber was machst du? Du rufst erstmal deine besten Freunde an und versuchst ihnen zu erklären, warum das so ein tolles Auto ist. Versuchst Dinge, die dir gar nicht so wichtig waren, jetzt plötzlich in Szene zu setzen und als wichtig anzuerkennen. Versuchst andere Sachen zu ignorieren. Sagst, das ist mir eigentlich auch gar nicht wichtig, obwohl es dir wichtig war. Und so weiter und so fort. Das ist also typisch im Alltag, aber in der Wissenschaft ist das eben auch so, dass eine Zeit lang du natürlich auch eine Theorie flexibel handhaben musst. Wenn du sozusagen die einfach rigide aufbaust und sagst, okay, und wenn irgendwas nicht stimmt, dann musst du sie sofort wegschmeißen, dann ist das eigentlich nicht eine Theorie, sondern es war maximal eine Hypothese. Also du musst sozusagen ad hoc Hypothesen schon einbauen können, aber wenn es eben irgendwann nicht mehr richtig passt, wenn du einfach zu viel gegen Beweise hast und tatsächlich bewusst auch Falsifikationen angestrebt hast und die haben auch tatsächlich funktioniert, dass du tatsächlich davon ausgehen kannst, dass die Theorie nicht die beste Möglichkeit ist, die Wirklichkeit zu beschreiben, dann musst du sie natürlich irgendwann weghauen und eine neue entwickeln. Und das passiert tatsächlich bei Verschwörungstheorien eher nicht.
Die flache Erde ist halt sehr interessant. Ich habe da zwei Sachen nie verstanden. Zum einen, wem nützt das? Also
ja, cui bono, cui bono.
Genau, also letztens bei vielen Verschwörungstheorien ist es relativ klar. Hier ist mir das völlig unverständlich, wer ein Interesse daran haben sollte, uns eine runde Erde vorzugaukeln. Und das Zweite, was mich daran so fasziniert, ist auch, so what und wenn so wäre. Ich meine, für meinen Alltag, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie Pilot bin oder so, ist es doch total wurscht, ob die Erde rund oder flach ist. Und das passt aber zu dem, was Klaus mit dem Autokauf gesagt hat, dass wir Menschen uns halt oft auch in Realitätsbereiche dann schwenken und da drin verlieren können. Und ich denke, es gibt viele Menschen, die haben für den Autokauf weniger Zeit aufgewandt, als dann für das Aussuchen der Handyhalterung, die sie in diesem Auto platzieren werden, weil wir manchmal mit kleinen beherrschbaren Dingen, mit übersichtlichen und da trifft dann vielleicht dieses Komplexität reduzieren oder verändern ganz gut zu. Wir tun uns oft nicht mit den großen Dingen auseinandersetzen, sondern mit diesen kleinen. Und das kann eben auch mal eine Handyhalterung sein. Und das Auto haben wir aber als Impulskauf und gerade, oh, ich habe mich in das Auto verliebt, das musste ich jetzt kaufen. Na, ohne groß drüber nachzudenken, aber in den Details kann man sich ja dann wunderbar verlieren. Und mit Welterklärungen ist es eben auch manchmal so, dass uns so eine große Welterklärung anspricht, auch auf einer emotionalen Ebene. Wir gar nicht so sehr wissen, warum, aber in den Details können wir dann Stunden, Tage, Wochen lang uns auf Facebook oder in irgendwelchen Foren Gedanken darüber machen, was da dahinter steckt. Also das ist ja die Schönheit manchmal bei menschlichen Informationsverarbeiten, dass es nicht immer rational ist.
Also, wenn wir Informationen bewerten, dann sollten wir uns immer darüber im Klaren sein, dass alle Informationen, die wir bereits zu diesem Thema gesammelt haben, uns irgendwie beeinflussen werden. Und das bedeutet, dass man vielleicht auch umso vorsichtiger sein sollte, je mehr Informationen man sammelt und das einfach sich die ganze Zeit auch kritisch hinterfragen. Denn das, was jetzt vielleicht ein bisschen pessimistischen Punkt auf Wissenschaft rüberkam bei Klaus, ist einfach der wissenschaftliche Prozess, dieses ständige Hinterfragen, die Bereitschaft, auch mal zuzugeben, dass man sich geirrt hat. Und das ist auch das, was Klaus letzte Sitzung angesprochen hat mit diesem Ich stelle mich der Evidenz. Und wir stellen uns jetzt der Evidenz, dass wir heute fertig sind.
Nein, ich will noch zwei Leute grüßen. Einerseits Manu, Klaus, du kennst ja noch, ne? Manu, die unseren Podcast entdeckt hat und mir eine sehr liebe E-Mail geschrieben hat. Und dann natürlich noch Jakob, der auch bei uns lange am Lehrstuhl mitgearbeitet hat und mir auch eine E-Mail geschrieben hat. Und ich habe versprochen, die beiden hier auch im Podcast dann super zu grüßen. Und das mache ich natürlich auch
gerne. Okay, das Schreiben ist schon mal ein gutes Stichwort. Liebe Zuhörer, wenn ihr Anregungen, Wünsche, Kritik etc. habt, schreibt uns an kontakt@psychokalypse.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche, wenn wir uns damit beschäftigen, wie man denn jetzt mit Verschwörungstheorien konkret umgeht und wie man an sie herantreten soll. Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss.
Ciao. Servus.
Jo. Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.